Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Ein Jahr nach der Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan sprechen wir gleich über die aktuelle Lage im Südosten des Kaukasus, blicken auf die Remilitarisierung der Arktis und die Vorbereitungen der Europäer für Schlachten im Weltraum. Seit Jahrzehnten belastet der Konflikt um Bergkarabach das Verhältnis zwischen Armenien und Aserbaidschan. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, so sehen es auch die Vereinten Nationen und der Europarat. Doch gelebt haben in der Region im Südosten des Kaukasus fast ausschließlich Armenier. Als Republik Arzach hatten sie sich dort selbst organisiert. Vor genau einem Jahr startete Aserbaidschan eine Blitzoffensive gegen die international nicht anerkannte Republik und übernahm innerhalb kurzer Zeit die Kontrolle. Mehr als 100.000 Armenier, fast die gesamte Bevölkerung von Bergkarabach, floh in der Folge der Kämpfe nach Armenien. Der freie Journalist Daniel Pelz arbeitet in der armenischen Hauptstadt Erevan. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie es den Flüchtlingen heute geht.
Ja, viele Flüchtlinge erhalten immer noch monatliche Geldzahlungen von der Regierung, aber die sind so gering, dass es kaum zum Überleben reicht. Es gibt auch noch eine Menge Hilfe von armenischen Organisationen, aber trotzdem haben viele Flüchtlinge immer noch große Probleme, über die Runden zu kommen. Und das liegt eben daran, dass sie nicht die nötigen Qualifikationen mitbringen, die der armenische Arbeitsmarkt braucht. Viele Menschen waren in Bergkarabach Bauern oder haben im öffentlichen Dienst gearbeitet und finden jetzt in Armenien damit keine Stelle.
Da haben wir jetzt die wirtschaftliche Perspektive. Wie geht es den Flüchtlingen psychisch?
Ich hatte vor wenigen Tagen die Gelegenheit, mit einer Helferin zu sprechen, die selber lange in Bergkarabach gelebt hat. Und sie sagte eben, dass viele Flüchtlinge immer noch große psychische Probleme hätten. Viele Erwachsene würden sich zurückziehen, wenig sprechen, sehr viel weinen oder eben im Gegensatz sehr, sehr aggressiv sein. Und sie sagte mir auch, dass viele Kinder Zeichen von Trauma und emotionalem Stress zeigen würden. Zum Beispiel sagte sie, dass manche Kinder in der Schule die Pausenklingel mit den Sirenen für den Luftalarm bei Angriffen verwechselt hätten, die sie letztes Jahr bei dieser aserbaidschanischen Offensive gehört hätten und daraufhin nach dem Schrillen der Pausenklingel dann Panikattacken bekommen hätten.
Diese Flucht damals vor einem Jahr, die Sie gerade auch nochmal angesprochen haben, die geschah ja sehr überstürzt. Wie sieht es aus mit der Rückkehrperspektive? Möchten viele Flüchtlinge wieder zurück in ihre alte Heimat?
Viele Flüchtlinge möchten zurück. Vor einigen Tagen sagte mir eine geflüchtete Frau, wenn sie morgens aufwacht, dann denkt sie kurz, bevor sie die Augen aufmacht, dass sie in Bergkarabach sei. Und wenn sie die Augen aufmacht, realisiert sie eben dann, sie ist hier in Armenien. Und sie sagte, jedes Mal spüre ich dann in meinem Herzen diesen Wunsch, dass ich irgendwann wieder in Bergkarabach leben kann. Aber Fakt ist, viele Menschen haben sehr, sehr viel Angst, obwohl Aserbaidschan offiziell sagt, dass die Flüchtlinge dort leben könnten. Aber sie haben sehr viel Angst und sagen, sie möchten nur zurück, wenn es so eine Art internationale Kontrolle gäbe, dass ihre Rechte nicht verletzt würden. Also zum Beispiel in Form internationaler UN-Truppen oder so. Das sind Beispiele, die Menschen dort genannt haben. Aber danach sieht es natürlich im Moment nicht aus.
Dann schauen wir noch etwas globaler auf die politische Situation. Die militärische Niederlage Armeniens vor einem Jahr empfanden die Menschen natürlich als demütigend. Es gab nach dem Fall Bergkarabachs, nach dem militärischen Fall, massive Proteste gegen die Regierung in Armenien. Wie sicher sitzt sie heute im Sattel?
Ja, es hat auch im Juni dieses Jahres nochmal eine weitere Protestwelle gegeben, nachdem sich Armenien und Aserbaidschan auf den Verlauf der Grenze in einem umstrittenen Gebiet im Norden Armeniens geeinigt haben. Aber das war dann genauso wie nach dem Fall von Bergkarabach auch. Nach einiger Zeit hören diese Proteste einfach auf, weil es derzeit aus der Sicht der Menschen hier keine glaubwürdige Alternative zu Premierminister Pashinyan gibt. Die Opposition, die sichtbare Opposition, besteht größtenteils aus Mitgliedern der sogenannten Alten Garde. Die möchte hier niemand zurückhaben, aber man weiß eben, es gibt sehr viel Unzufriedenheit unter der Oberfläche und bei einem passenden Anlass könnte es dann auch schnell wieder zu neuen Protesten kommen.
Wenn wir dann nochmal nach Bergkarabach schauen, diese selbst erklärte Republik Bergkarabach sollte ja eigentlich Anfang des Jahres, Anfang 2024 aufgelöst werden. Das hatte der Anführer der armenischen Separatisten im vergangenen Jahr nach der militärischen Niederlage erklärt. Passiert ist dann aber bislang nichts. Was sind die Gründe dafür?
Na, die offizielle Begründung war, dass der Präsident dieser international nicht anerkannten Republik gar nicht das Recht gehabt habe, diese Auflösung zu verkünden. Aber dahinter steckt, glaube ich, aus meiner Sicht auch noch etwas anderes, nämlich die Verkündung, die Republik oder die Institutionen dieser nicht anerkannten Republik aufzulösen, war eine Reaktion auf die aserbaidschanische Offensive, auf den aserbaidschanischen Druck, der durch die Offensive natürlich entstanden ist. Und ich glaube, jetzt im Nachgang möchte man diese Institutionen noch erhalten, weil man möchte eben sozusagen eine Art Lobbyorganisation oder ein Vertreter der Rechte der Menschen aus Bergkarabach sein und möchte versuchen, weiter Druck zu machen, dass diesen Menschen geholfen wird. Fakt ist aber auch eben sehr viel Einfluss hat diese selbsternannte Regierung, die jetzt hier in Armenien ist, eben nicht mehr.
Nun ist zumindest die Territorialfrage Bergkarabach aus Sicht Aserbaidschans natürlich geklärt. Doch es gibt weitere Grenzstreitigkeiten zwischen den beiden Ländern. Droht auch hier ein offener Krieg?
Im Moment verhandeln beide Seiten über einen Friedensvertrag. Da gibt es immer mal wieder Wasserstandsmeldungen und das sind teilweise durchaus auch sehr optimistische Meldungen. Beide Seiten sagten dann wechselseitig in den letzten Wochen und Monaten mal, man sei sich über einen Großteil dieses Vertrages eigentlich einig. Im Moment scheint es dann aber so zu sein, dass die noch offenen Fragen dann doch schwierig sind und die Verhandlungen scheinbar, genaueres weiß man nicht, eben festgefahren sind. Fakt ist auf der anderen Seite aber auch, viele Menschen in Armenien sind grundsätzlich sehr skeptisch, selbst wenn es zu so einem Vertrag kommen könnte, dass es wirklich einen dauerhaften Frieden geben wird. Das Misstrauen ist hier einfach Aserbaidschan gegenüber sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite gibt es im Moment jetzt auch keine Anzeichen, dass direkt ein offener Krieg droht, aber es ist eben einfach eine volatile Region. Die internationalen Beobachter haben nach eigenen Angaben diese aserbaidschanische Offensive im letzten Jahr auf Bergkarabach auch nicht kommen sehen. Das heißt, Prognosen sind hier immer sehr, sehr schwierig.
Wenn wir mal auf das internationale Setting in diesem Konflikt schauen, Russland hat sich ja lange Zeit als Schutzmacht für Armenien verstanden. Das hat sich dann in diesem Konflikt im vergangenen Jahr deutlich anders präsentiert. Wie blicken die Armenier heute auf das Nachbarland?
Ja, der Ruf Russlands hat nach der aserbaidschanischen Offensive in Bergkarabach gelitten, weil man eben erwartet hatte, dass Russland bei einer Offensive einschreiten würde und vielleicht auch stärker diplomatisch tätig werden würde. Es waren ja auch russische Friedenstruppen in Bergkarabach stationiert, die allerdings dann damals nicht eingeschritten sind. Und deswegen ist der Ruf Russlands nicht mehr so gut. Traditionell gab es hier sehr enge Beziehungen, die gibt es in Wirtschaft in Hinsicht zum Beispiel immer noch. Aber man merkt, dass die armenische Regierung ihren Kurs, engere Beziehungen zum Westen aufzubauen, seit dem letzten Jahr eben auch deutlich nochmal intensiviert hat. Und das ist sicherlich eben auch eine Folge der aserbaidschanischen Offensive und des Nicht-Einschreitens Russlands.
Der freie Journalist Daniel Pelz über die Folgen der Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan, die heute vor einem Jahr startete. Vor 17 Jahren, 2007, rammte ein Duma-Abgeordneter an Bord eines U-Boots eine russische Titanflagge auf den nordpolnahen Meeresboden. Die Arktis ist russisch, lautete die Botschaft. Damals ging es vor allem um die Kontrolle potenziell eisfreier Seefahrtsrouten und um vermutete Bodenschätze. Heute beklagt die deutsche Bundesregierung, dass Moskau in den vergangenen Jahren auch die Remilitarisierung der Arktis vorangetrieben habe. So steht es in den gestern im Kabinett beschlossenen neuen Leitlinien für die deutsche Arktispolitik. Sie thematisieren den Klimaschutz, aber auch sicherheitspolitische Fragen. Vor allem die USA drängen auf eine größere militärische Präsenz im hohen Norden und haben dafür nicht zuletzt Grönland im Blick. Gunnar Köhne mit den Hintergründen.
Als die stellvertretende amerikanische Verteidigungsministerin Kathleen Hicks Mitte Juli in Washington vor die Presse trat, um die neue Arktis-Strategie des Pentagon vorzustellen, war ihre Botschaft eindeutig. In dieser Strategie betonen wir, wir brauchen mehr Bewusstsein für die Region und mehr Fähigkeiten in der Arktis und mehr Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten, um die Abschreckung zu stärken und damit unsere gemeinsame Sicherheit in der Arktis zu gewährleisten. In Kopenhagen hat man das vor allem als Aufforderung verstanden, Grönland weiter aufzurüsten. Die autonome Insel gehört außen- und sicherheitspolitisch zum dänischen Königreich und liegt auf dem Weg russischer U-Boote aus der Barentssee Richtung amerikanisches Festland. Auch russische Langstreckenraketen könnten durch grönländischen Luftraum geschossen werden. Für die Überwachung desselben müsse deutlich mehr getan werden, so die Botschaft aus dem Pentagon.
It fits into my wishlist, of course.
Auch Brigadegeneral Paul Primdahl wünscht sich mehr Aufrüstung in Grönland. Primdahl ist Kommandeur des arktischen Kommandos der dänischen Streitkräfte. Von der grönländischen Hauptstadt Nuuk aus überwacht das Kommando mit seinen Fregatten und Flugzeugen die Gewässer rund um Grönland und die Färöerinseln. Wir beobachten in der Tat ein verstärktes Interesse der Russen an der Region. Sie patrouillieren hier mit ihren Schiffen und Flugzeugen. Wir tun bereits mehr zur Überwachung. Wir geben etwa mehr Geld für aufwendige Satellitenbilder aus. Und unsere Regierung hat auch beschlossen, Drohnen anzuschaffen, die mehrere Tage in der Luft bleiben können. Die Amerikaner wiederum haben schon vor 2 Jahren beschlossen, auf Grönland ihre Luftwaffenbasis Pituffik auszubauen, die früher Thule Air Base hieß, für insgesamt 4 Milliarden Dollar. Ab diesem Jahr wird der Stützpunkt allein von einheimischen, also grönländischen Firmen unterhalten. Das Abkommen dazu wurde direkt zwischen den USA und Grönland verhandelt. Es war das erste Mal, dass Grönland außenpolitisch eigenständig in Erscheinung getreten ist. Die grönländische Justizministerin Narja Nathanielsen zeigt Selbstbewusstsein. Wir sind sowohl mit den USA verbündet als auch Teil des dänischen Königreichs. Und wir sehen ein, dass die derzeitigen geopolitischen Spannungen sichere und stabile Versorgungsrouten in der Arktis notwendig machen. Das liegt natürlich auch im Interesse Grönlands. Anfang des Jahres stellte die Regierung in Nuuk erstmals eine eigene Außen- und Sicherheitsstrategie vor. Titel: Nichts über uns, ohne uns. Darin verpflichtet sich Grönland zum Frieden in der Arktis beizutragen, bekennt sich aber auch zur Zusammenarbeit mit der NATO. Als wichtigste Partner und Verbündete werden nicht mehr nur Dänemark, sondern auch die USA genannt. Einige aus der grönländischen Opposition, wie der ehemalige Außenminister Pele Brudal, würden am liebsten ganz auf Dänemark verzichten. Kopenhagen verweigere den Inuit, einen eigenen Beitrag zur Verteidigung ihrer Insel zu leisten. Wir brauchen eigene Flugzeuge zur Grenzsicherung und für Evakuierungen, zur Überwachung der Fischereizonen. Flugzeuge, die für unsere kleinen Landeplätze taugen. Aber nein, sie reden nur von Drohnen, die sie in den USA kaufen können, um zu zeigen, dass sie verlässliche Partner sind. Aber Ausrüstung, die wir gebrauchen könnten, die schaffen sie nicht an. Immerhin, das dänische Militär bietet jungen Grönländern seit neuestem eine 6-monatige Grundausbildung an. Vermittelt werden sollen soldatische Grundfertigkeiten genauso wie Kenntnisse im Katastrophenschutz. Doch bei aller Bereitschaft, dass der unwirtlichen Eislandschaft Grönlands eine Invasion droht, das glaubt auch der dänische General Primdahl nicht. In einem solchen Fall müsste er wohl eher zum Retten ausrücken als zum Kämpfen.
Die militärische Aufrüstung der Arktis hat an Fahrt aufgenommen. Was das für Grönland bedeutet, hat Gunnar Köhne für uns zusammengefasst. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft wurden Kriege in der Vergangenheit geführt. Mittlerweile sind Cyber und Weltraum als neue Schlachtfelder hinzugetreten. Im Libanon erhält die Welt gerade einen Eindruck über die Möglichkeiten IT-gestützter Attacken. Im Weltraum wird ebenfalls schon lange aufgerüstet. Mehrere EU-Staaten haben eigene militärische Weltraumkommandos. Mit welchen Szenarien die Fachleute dort planen, war in dieser Woche Thema auf einer Tagung in Paris. Von dort meldet sich Caroline Düller.
Dunkles Holz, schwere Teppiche, Kronleuchter. Es wirkt fast ein bisschen absurd, in einem illustren Tagungszentrum mitten in Paris über Kampf im Weltraum zu diskutieren. Aber genau das war Ziel beim Space Defense and Security Summit mit Vertretern von Militär, internationalen Organisationen und auch privaten Unternehmen. Der Weltraum werde als Austragungsort von Konflikten immer bedeutender, mit sehr unterschiedlichen Bedrohungen, erklärt Eva Portier. Sie ist Generalsekretärin des französischen Weltraumverteidigungskomitees. Das geht bei möglichen Gefahren vom Boden los, zum Beispiel Cyberangriffe. Außerdem können das Störangriffe auf Satelliten sein oder auch direkte Zusammenstöße, ob aus Versehen oder absichtlich. Das alles müssen wir bedenken, wenn wir unsere Weltraumfähigkeiten schützen wollen. Denn die sind essentiell für unsere notwendigen militärischen Operationen. Portiers Job: Frankreichs militärische Verteidigungsfähigkeit im Weltraum aufbauen. Das ist eines der Ziele der französischen Weltraumverteidigungsstrategie von 2019. Bis 2030 will das Land aktive Verteidigungskapazitäten entwickeln, um etwa Satelliten zu schützen. Bisher sei Weltraumtechnologie vor allem da, um konventionelle Armeen zu unterstützen, und private Unternehmen würden dabei immer wichtiger. Das sagt Paul Vorer. Er forscht am französischen Institut für internationale Beziehungen IFRI zur strategischen Bedeutung der Weltraumpolitik. Man sieht das sehr gut in der Ukraine mit Weltraumkapazitäten, die hauptsächlich von SpaceX bereitgestellt werden. Deren Satellitennetzwerk Starlink hilft den ukrainischen Streitkräften, sich besser zu koordinieren und die Kommando- und Führungsstruktur zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen wirft aber grundsätzliche Fragen auf. Was bedeutet es, wenn Weltraumtechnologie, die eigentlich zivile Zwecke hat, für Kampfhandlungen genutzt wird? Oder wenn es nicht mehr nur Staaten sind, die über kampfentscheidende Technologien verfügen, sondern auch private, kommerzielle Unternehmen?
Ça peut représenter une perte de souveraineté.
Das kann einen Verlust von Souveränität bedeuten. Denn selbst wenn das private Unternehmen Aufgaben übernimmt, die man als militärisch bezeichnen kann, dann behält dieses Privatunternehmen immer eine gewisse Eigenständigkeit. Das haben wir gesehen, als SpaceX die Verfügbarkeit des Starlink-Satellitennetzwerks in der Ukraine zum Teil eingeschränkt hat und daraufhin eine militärische Operation gescheitert war. Die französische Armee räumt diese grundsätzlichen Risiken ein, sieht in der Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen aber vor allem Chancen. Beim Space Defense and Security Summit hat die Armee ein neues Projekt zur Satellitenabwehr vorgestellt, bei dem sie mit traditionellen Rüstungsfirmen und Weltraum-Startups zusammenarbeitet. Eva Portier vom Weltraumverteidigungskomitee.
Notre objectif côté État, c'est pas de.
Wir wollen als Staat nicht selbst Systeme entwickeln müssen, sondern sie entwickeln lassen. Diese Partnerschaften brauchen viel Vertrauen zu allen Beteiligten, egal ob das New Space Unternehmen sind oder eher traditionelle Firmen. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit privaten Firmen im Verteidigungsbereich nichts Neues, so Portier. Stimmt, sagt Forscher Paul Vorer. In Sachen Weltraumverteidigung müssten die staatlichen Stellen aber erstmal definieren, was diese Zusammenarbeit, vor allem mit Start-ups, überhaupt bewirken soll.
L'idée, c'est de favoriser l'émergence de ce type d'acteurs.
Im Moment ist die Strategie, die Entwicklung solcher Akteure zu fördern, aber ohne sich die fundamentale Frage zu stellen, was genau staatliche Institutionen eigentlich brauchen und welche Rolle die privaten Firmen dabei genau spielen. Wozu hat man ein Weltraumprogramm, egal ob zivil oder militärisch? Aus Sicht von Paul Vorer sind diese strategischen Ziele bisher ziemlich unklar.
Das Schlachtfeld Weltraum gewinnt auch für die Europäer an Bedeutung. Caroline Düller war das mit einem Bericht aus Paris. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.